Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir sind mittendrin im Asian Swing, wie es so schön heißt. Ja, in Peking, da liegt in dieser Woche die Hauptaufmerksamkeit. Die Damen, großes Tausender-Turnier, Herren gut besetzt, Alcaraz, Sinner, Medvedev. Und ja, wir werden sicherlich heute nicht drum rumkommen, um den Namen Jannik Sinner. Nicht nur, dass er jetzt gerade zum Zeitpunkt unserer Aufnahme spielt. Vorhin kam auch die Meldung, dass der Dopingfall nochmal aufgerollt wird. Ja, und dafür sind wir natürlich in Komplettbesetzung zusammenbekommen. Wir begrüßen Tobi. Hallo Tobi.
Guten Tag.
Und wer sich da sicherlich auch schon ganz tief reingelesen hat, ist Henrike. Hallo Henrike.
Moin.
Ja, ihr zwei, die Frage ist so ein bisschen, womit wollen wir anfangen? Wollen wir jetzt der Aktualität wegen über Jannik Sinner sprechen, ganz zu Anfang? Oder wollen wir zuerst vielleicht noch mal einen kleinen Rückblick machen? Denn wir hatten es, glaube ich, auch in der letzten Woche kurz angeteasert. Wir wollten eigentlich noch mal so ein, zwei Sätze zum Laver Cup verlieren. Tobi.
Ja, dann tun wir das doch zu Beginn. Wie hat es uns denn gefallen insgesamt jetzt so abschließend? Sind wir jetzt Laver Cup Fans oder kann man es vergessen oder wie fällt unser Urteil aus?
Ich fange sonst mal an und würde die Behauptung aufstellen, dass wir uns wahrscheinlich zu dritt einig sind, dass wir es jetzt für unser Lebensglück nicht benötigen, dass man dem Laver Cup aber lassen muss. Ich finde nämlich auch, das hat das Wochenende in Berlin gezeigt, dass er durchaus seine Berechtigung hat, weil er auch in der Lage ist, ich sag mal, neue Fans oder auch tennisaffine Menschen, die jetzt nicht so durchgehend die Tour beobachten, durchaus ansprechen kann und zu diesem Sport bewegen kann, um ihn zu verfolgen. Da höre ich keinen Widerspruch. Gut, dann haben wir das Thema Laver Cup abgearbeitet.
Haben wir die zwei Sätze gesprochen über den Laver Cup.
Richtig.
Dem ist auf der einen Seite dem ist schon noch was hinzuzufügen. Also ich gehe da vollkommen mit bei dem, was du sagst. Es ist und bleibt halt ein Exhibition-Event, eine Show-Veranstaltung. Wobei ich wirklich ein Problem habe, manchmal zu erkennen, ob das jetzt Show ist oder ob es doch ernst ist. Also wer geht wirklich an die Grenze dessen, was notwendig ist, um zu siegen? Also will sagen, es gab schon Showkämpfe im Tennis, wo du gesehen hast, ja, da wird ein bisschen Kokolores gemacht oder keine Ahnung, da läuft, ich erinnere mich an dieses Netflix-Match Alcaraz gegen Nadal hier aber dieses Jahr vor Indian Wells, da hast du schon gesehen, dass Rafa nicht durchgelaufen ist oder wie auch immer, da hat man das schon gesehen, aber jetzt so beim Laver Cup, meine Güte, also wenn die zusätzlich Schauspieler sind, dann muss ich sagen, machen sie das recht gut, sich da so für zu begeistern, die Spieler, sich einzubringen und dann eben aber auch auf dem Court Gas zu geben. Ich weiß nicht, Henrike, wie empfindest du das? Siehst du da einen Unterschied?
Ja, ich finde, man sieht schon einen Unterschied, besonders wenn man sich die normale Tour anschaut und wie dann auch Spieler zueinander stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da, weiß ich nicht, ein Alcaraz und ein Zverev jetzt Best Buddies sind. Und wenn dann nach dem Laver Cup Zverev davon schwärmt, wie toll Alcaraz da das Zepter in die Hand genommen hat und gesagt hat am letzten Tag, so, wir machen das so, so und so und ich gewinne das letzte Match. Und da quasi in schwärmerischer Begeisterung, möchte ich das fast schon sagen, sich darüber äußert, dann hat das natürlich auch einen gewissen Show-Charakter. Ich glaube, das ist auch die Idee, das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen. Und ich finde, in der Beziehung funktioniert der Laver Cup auch gut, weil ich fand dieses Jahr interessant, dass es für mich keinen Unterschied gemacht hätte, ob Roger Federer da jetzt auftaucht und das sich anguckt oder nicht. Klar, das ist seine Idee und natürlich taucht er da auf, aber ich finde, der Laver Cup hat es doch geschafft, genug von dieser Dynamik der Big Two oder Big Three, ist ja immer ein bisschen eine Frage, wie sehr man da Djokovic emotional mit reinzählen kann, da spalten sich die Geister ja so ein bisschen, dass das Ding sich jetzt doch so etabliert hat, dass es auch weiter funktionieren würde oder wird. Das fand ich sehr interessant. Und ja gut, für was ich eben gesagt habe, für Leute, die viel Tennis konsumieren, ist es natürlich schon spannend zu sehen, wie die Spieler dann auch mal auf einer emotionalen Ebene miteinander interagieren müssen, weil es ist und bleibt eine Mannschaftsveranstaltung. Und ich glaube, man kann unterm Strich schon sagen, dass das Team Welt, was ja doch sehr US-amerikanisch dominiert ist, deutlich besser in diesen Show-Dingen ist. Also ich finde, dass dort dieser Team-Spirit doch noch mal ein bisschen mehr rüberkommt, was natürlich auch mit der Nationalität zusammenhängen kann, dass die sich natürlich noch länger kennen. Aber ich glaube, wenn sich da noch mehr eine Balance schaffen würde, was natürlich vielleicht auch eher daran liegt, dass ich da zu tief drin bin und halt weiß, wie Spieler sonst auf der Tour zueinander stehen. Ich glaube, wenn man dann Team Europa dieses Gemeinschaftsgefühl noch ein bisschen mehr abkaufen würde, hat das auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich glaube nicht, dass das Ding jetzt noch mal so schnell weggehen wird.
Nee, dafür ist es ja gerade eben erst auch um 5 Jahre verlängert worden, die Kooperation mit der ATP, sodass es seinen festen Platz im Kalender hat und nicht in Kollision kommt mit irgendwelchen anderen ATP-seitigen Turnieransetzungen. Aber soll, wenn ich dann noch einmal nachfrage, das verstehe ich mit der Show und so, und da sieht man schon einen Unterschied, aber jetzt rein während der Matches, erkennst du da einen Unterschied? Also, dass du sagst, ja, sieht man schon, dass die sich nicht so anstrengen oder dass es Show ist. Das finde ich eben nicht. Also, spricht für die Güte des Sports, den sie abliefern.
Ja, da würde ich mitgehen. Also, ich glaube nicht, dass die sich da hinstellen und sagen, wir zocken mal eine Runde und gucken, was passiert. Also, ich glaube schon, dass sie das Ding gewinnen wollen. Mhm. Weil dafür ist es dann doch, glaube ich, auch wieder zu groß geworden. Nö, also ich weiß nicht, ob man da jetzt in der Nuance noch einen Unterschied sieht. Dass, wobei, man muss natürlich auch sehen, guck dir an Alexander Zverev an, der ja jetzt eine Pause macht, weil er da scheinbar eine verschleppte Lungenentzündung hat und der sich da ja wohl durch einen Labour Cup gequält hat. Es wäre ja durchaus vernünftiger gewesen, egal ob vor der Heimkulisse oder nicht, zu sagen, wisst ihr was, Leute, vielleicht dann doch nicht. Aber ich finde, da sieht man schon, dass da genug Einsatz ist. Also ich würde da jetzt keinen Unterschied sehen. Ob die sich jetzt bis ins Letzte raushauen, wie in einem Grand-Slam-Finale, wahrscheinlich nicht. Aber es ist nicht weit weg.
Das wahrscheinlich nicht, wobei es gab einen sehr, wie ich fand, interessanten und auch sehr ausgewogenen, vernünftigen Tweet von Taylor Fritz diese Woche, so im Anschluss nochmal an diese Diskussion, ist der Kalender zu voll und was müssen die Exhibition spielen? Und er schrieb in diesem Tweet, dass er das den Leuten, die nicht professionell Tennis spielen und auf dem Level Tennis professionell spielen, dass er das von den Menschen gar nicht erwartet, diesen Unterschied zu erkennen. Aber er kann sagen, und er geht davon aus, dass ihm jeder Tennisprofi recht geben würde, dass die psychologische Anstrengung bei einem Standardturnier, also beim Turnier, wo du auf dich allein gestellt bist, dass die ungleich höher ist und dass das sozusagen der Punkt ist, der dich zusätzlich zur physischen Belastung eben aushöhlt und erschöpft macht. Und das wäre definitiv bei Exhibitions und so eben auch beim Laver Cup nicht der Fall. Insofern wäre eine Exhibition für ihn eher etwas wie ein willkommenes Training auf hohem Niveau, ja, aber eben nicht verbunden mit diesem Psychodruck. Und ich glaube, John Millman gab ihm dann auch eine Antwort dahingehend auch recht. Also das fand ich nochmal ganz, ganz interessant, aus der Perspektive von einem Spieler das so geschildert zu bekommen. Insgesamt, Daniel, ich weiß, du wartest drauf, dass ich das noch sage, weil ich hatte euch das letzte Woche gesagt und ich bleibe auch dabei, deswegen sage ich es nochmal. Der Laver Cup ist eine tolle Veranstaltung, aber er ist halt genauso Teflon beschichtet, wie es Roger Federer in seiner gesamten Karriere war.
Ja, wobei, also was dieses Thema Federer angeht, da hatte ich zum Beispiel Klaus Bellstedt gehört, der auch vor Ort war und der sagte, ja, ob das Ding jetzt so komplett ohne Federer laufen würde, ist schon eine Frage. Also weil es schon trotzdem sehr eine Federer-Show ist, meinte er. Und es auch schon immer sehr darum geht, wo ist er gerade, neben wem sitzt er gerade, was macht er? Und vielleicht sollte man das auch nicht unterschätzen. Das, klar, und natürlich auch, weil er das Ding irgendwie mit aus dem Boden gestampft hat, aber das natürlich auch schon irgendwie als Bühne weiterhin für sich nutzt. Ohne das vielleicht ganz bewusst zu machen, sondern dass das automatisch passiert, weil er Roger Federer ist. Aber klar, ihr habt natürlich recht. Also er muss dafür zumindest nicht auf dem Platz stehen. Das ist für das Event an sich natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen trotzdem mit reinspielt, warum sie da vor Ort bei sein wollen. Und was wir natürlich auch im Nachhinein nicht vergessen dürfen, also viele Tickets wurden sicherlich auch verkauft, weil ein Rafael Nadal angesagt war und weil es ja auch lange Zeit ja ein bisschen auch das Gerücht gab, beziehungsweise die Vermutung, dass das eventuell sogar auch sein letzter Auftritt sein könnte, also dass er das ähnlich macht wie Federer und genau diese Bühne, wie ihr gerade sagt, man hat einen offiziellen ATP-Rahmen, aber ohne dieses unplanbare verliere ich heute, bin ich raus, einfach für sich nutzt, um da letztendlich abzutreten. Das wird sicherlich auch eingespielt haben, dieses Jahr in der Promotion.
War meine Intention oder mein Antrieb, Tickets zu kaufen dafür. Bin voll reingefallen auf diesen PR-Gag. Unverschämt. Liebe Grüße an Andreas Affelt. Danke fürs Einspringen.
Ja, er hat dich würdig vertreten, bin ich
Er
mir
hat mich
sicher.
rausgelöst aus meiner Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Situation. Es ist halt, nein, ach Quatsch, nein. Es ist gut, es ist eine Hochglanzveranstaltung. Mir ist es manchmal, aber das ist persönlicher Geschmack, mir ist es manchmal ein bisschen zu glatt alles. Ja. Aber hey, das ist ein Event, was irgendwie auch Kohle abwerfen soll, was einem sehr stringenten Konzept folgt. Und das sind ja keine Chaostage, das ist kein Rave, das ist kein Festival, sondern es ist eben eine gediegene Tennisveranstaltung für besser verdienende. Sozusagen, die Preise sind eine Unverschämtheit, ehrlicherweise.
Also wissen wir offiziell, Tobias Ambrosius zählt sich hier zu den Besserverdienenden.
Ach du Arschloch.
Voll in die Falle
Mann.
reingelaufen, gesehen und trotzdem
Können wir
durchs
das
Tor
bitte
gegangen.
Das lassen wir schön drin. Das war einfach, die Vorlage war zu gut, Tobi.
Mann, echte. Ich bin ja gar nicht hingegangen.
Ja.
Ach, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der
Ne,
Kiste.
machen wir vielleicht einfach schnell einen Cut, Tobi, um dich da rauszuretten. Und nehmen das Stichwort
Ja,
Besserverdienende
in
und,
unserem Justus BWL Podcast.
ja, genau, verlieren vielleicht nochmal aber ein Wort zu Marin Cilic. Denn ich glaube, dass der zu den Besserverdienenden gehört auf der Tour, da können wir uns auch sicher sein. Der hat in der vergangenen Woche sich ganz überraschend zurückgemeldet mit einem ATP-Titel, Henrike. Und das Ganze, ja, alleine deswegen überraschend, er war lange verletzt. Er hat ein paar Wochen auf der Challenger-Tour gespielt, aber auch da eigentlich nicht wirklich so extrem erfolgreich. Von daher können wir, glaube ich, sagen, so eine der größten Überraschungen des Jahres.
Ja, also ich meine, ich muss zugeben, dass ich jetzt Marin Cilic Karriere nicht so en Detail verfolge. Erschreckend, ne? Ich weiß. Deswegen, ja, klar, ich meine, man kennt Marin Cilic natürlich, wenn man schon eine Weile mit dabei ist und Tennis verfolgt. Und mir war dann auch aufgefallen, dass er dann halt mal wieder in einem Feld drin war und dass er das Ding dann gleich zieht. Da hatte er sicherlich auch den Vorteil, dass einige der großen Namen gesagt haben, wir spielen nicht oder wir sind beim Laver Cup oder so. Aber für ihn ist das natürlich Bombe. Aber daran siehst du, glaube ich, unterm Strich auch, dass wenn du ein gewisses Level hast, du ja wahrscheinlich je nachdem, wie deine Konkurrenz dann ist, bei dem Turnier halt immer noch Chancen hast. Du verlernst deine Kunst halt so schnell wahrscheinlich nicht.
Ja, sicherlich. Also, was mich aber schon wirklich überrascht hat, ist, dass er jetzt in dieser Konsequenz hintereinander Top 100 Spieler wieder schlägt. Also, weil ich sagte es gerade, er hat auf der Challenger Tour ein bisschen gespielt, irgendwie, ich glaube, so drei, vier Turniere. Aber da hat er zum Beispiel irgendwie, bevor er jetzt in China gespielt hat, das hatte ich nochmal nachgeguckt, nach dem Finale, im Viertelfinale bei einem Turnier in Frankreich gegen die 530 der Welt verloren. Wo du so denkst, okay, gut, ist vielleicht noch nicht so hundertprozentig da. Und es stimmt natürlich schon, also da haben viele Namen jetzt gefehlt, die 250er nicht spielen. Ich glaube, das höchste, den Höchstplatzierten, den er geschlagen hat, war Nakashima, der irgendwie so um die 40 steht. Aber trotzdem war das dann doch wieder ein Leistungssprung, ja, wo du recht hast, sicherlich auch, ne? Er hat einfach ein gewisses Grundniveau. Ja, und das hat er wahrscheinlich in der Woche einfach wieder gefühlt. Wahrscheinlich ist es am Ende das.
Ja, und ich glaube, er hat auch die Erfahrung. Also ich meine, er hat gegen Triple Z im Finale gewonnen. Und ich glaube, das hat er am Ende gezogen, weil er doch eben die größere Erfahrung mit Finals dann doch hatte, ne? Das Niveau passte, sein Tennisniveau passte. Und dann hat er, glaube ich, zusätzlich eben noch diesen, es ausnutzen zu können, dass er die Situation mehr durch hat und wahrscheinlich auch nicht vor Heimkulisse spielt um seinen ersten Titel. Das ist natürlich auch nochmal eine Drucksituation. Wahrscheinlich hat er jetzt einfach auch viel gepasst. Man muss natürlich jetzt auch mal gucken, wie es weitergeht. Kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt auch erstmal wieder weiter unten einkrebst und dass jetzt so dieses Hochnah war, nachdem man dann endlich mal wieder auf dem Platz steht. Also ich meine, ich freue mich ja auch nach der langen Winterzeit dann, wenn es auf den Frühling zugeht, auch wieder, dass man wieder mehr spielen kann.
Hat er prompt gegen Nishikori verloren danach.
Ja, der auch auf einmal wieder.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wenn du Nishikori fragen würdest, der hätte lieber das andere Match gegen ihn gewonnen vor ein paar Jahren.
Wahrscheinlich schon,
Ja.
ja, doch.
Ja, gut, sind halt beide alt inzwischen, ne?
Cilic, 36, natürlich sowieso. Bin ich nämlich auch schon gedacht, als er so im Sommer wiederkam. Ja, schon eine große Leidenschaft, die du da haben musst, um dann wieder diesen Schritt zu machen, auf die Tour zurückzukehren. Ja, kommen wir vielleicht ein bisschen jetzt in die Gegenwart. Wir haben eine ungewöhnliche Situation, kalendermäßig, jetzt bei diesem Asian Swing, diese Woche, ich sagte es gerade, Turnier in Peking, Hauptaugenmerk. Da finde ich nur das Interessante, die Männer spielen 500er, die Damen spielen 1000er. Die Männer sind jetzt irgendwann unter der Woche fertig, weil es dann in Shanghai mit dem Masters weitergeht. Die Damen spielen bis zum nächsten Wochenende durch. Haben wir, glaube ich, so in der Konstellation auch nie. Jetzt gerade aktuell Jannik Sinner auf dem Court, spielt so, naja. Das Ganze liegt aber vielleicht auch daran, weil er die Nachricht bekommen hat, die wir jetzt auch wirklich gerade kurz vor der Aufnahme bekommen haben. Wir sind am Samstagvormittag, nämlich, dass die WADA Berufung einlegt vom KAS in seinem Dopingfall und ihm jetzt wieder eine Sperre droht, Tobi. Zwei Fragen. Glaubst du, dass das ein Grund sein könnte, dass er aktuell nicht so wirklich gut spielt? Oder liegt es auch allgemein einfach am Jetlag, unter dem alle irgendwie zu leiden haben? Und glaubst du, dass das Thema jetzt noch mal größer wird, als wir vielleicht dachten? Weil das war ja eigentlich schon so ein bisschen abgehakt für uns.
Puh, Gott, oh Gott. Wenn man, also wir kennen ja Jannik Sinner jetzt nur, wir kennen ihn ja nicht als Menschen, beziehungsweise können uns ja nur ein Bild von ihm machen, was man so über ihn hört und weiß und wie man ihn einschätzt. Und er ist jetzt, finde ich, jetzt kein mega lauter Lautsprecher und eine Rampensau, sondern auf mich wirkt er dann doch eher etwas stiller und leiser. Und daraus mache ich jetzt sensibler, Fragezeichen, keine Ahnung. Insofern, ich nehme ihm das ab, dass die letzten Monate ganz gleich, wie man den Fall als solchen beurteilt, dass die ihn mitgenommen haben und dass so etwas natürlich in deinem Kopf rumspukt und dich belastet. Und dann gab es natürlich auf der einen Seite leistungstechnisch diesen Befreiungsschlag bei den US Open. Es wird ihm gut getan haben. Aber nichtsdestotrotz, das Thema ist eben da und das geht auch so schnell nicht weg. Und ich glaube, dass das schon die Leistungsfähigkeit beeinflussen kann. Da, vielleicht ist es selber, wie vorhin beim Labour Cup, als wir darüber gesprochen haben, was auch Taylor Fritz gesagt hat. Ich glaube, auf diesem Level, auf dem die Tennisprofis spielen, und da schließe ich jetzt mal wirklich alle Top 100 Spieler mit ein, da kommen ganz andere Dinge zur Geltung und sind notwendig, um Topleistungen abzurufen, als jetzt nur in Anführungsstrichen die Vorhand ins Feld zu spielen. Und insofern möchte ich das gar nicht ausschließen, dass seine aktuelle Performance darunter leidet. Zudem ist ja noch seine Tante gestorben. Und. Also es ist das eine. Und das andere ist eben die Frage, und die möchte ich jetzt, weil ich schon viel zu lange gesprochen habe, gern an Henrike weiterreichen, was denn jetzt nun davon zu halten ist mit diesem Schritt der, und du bist ja unsere Expertin da, der WADA und das CAS. Vielleicht fragen sich einige, was ist denn das, Henrike? Was bedeutet das und wer ist die WADA und was ist CAS?
Also die WADA ist die World Anti-Doping Agency, sozusagen der Dachverband der Dopingüberwacher. Dann gibt es immer noch die NADAs, also die National Anti-Doping Agencies. Das ist dann in Deutschland halt die deutsche. Moment, ich muss mal meinen Kater gerade davon abhalten, mein Ladekabel hier zu zerfressen. So, jetzt. Also, die WADA ist halt die World Anti-Doping Agency und das CAS ist der internationale Sportgerichtshof. Das ist quasi auf Sportgerichtbarkeit die letzte Instanz, die es gibt, weil man muss wissen, Sportler, und das müssen Sportler und Sportlerinnen quasi in Kauf nehmen, wenn sie an quasi offiziellen professionellen Wettbewerben teilnehmen wollen, unterliegen nicht der Gerichtsbarkeit in ihrem eigenen Land, sondern müssen quasi anerkennen oder akzeptieren, dass die letzte Gerichtsbarkeit beim CAS liegt. Also das ist ja sonst anders, sonst wirst du ja national oder je nachdem international kannst du ja vor Gerichte ziehen und im Sport geht das so nicht. Das hat man halt mal so eingeführt, weil man sagt, na ja, die Gerichtsbarkeit in den unterschiedlichen Ländern ist ja nicht wirklich miteinander vergleichbar und es gibt ja auch Gerichtsbarkeiten, die tendenziell etwas korrupter sind als andere. Deswegen wollte man das damit so ein bisschen umgehen. CAS-Entscheidungen können quasi nur noch also der CAS sitzt in Lausanne in der Schweiz, könnten quasi theoretisch nur noch vom obersten Schweizer Gericht gekippt werden, dann aber nur, wenn der CAS wirklich grobe Fehler gemacht hat. Also wenn man dem nachweisen kann, dass er bei seiner Urteilsfindung wirklich grobe Fehler gemacht hat. Ob man das kann, ist dann die Frage. Anyways, bei Dopingfällen oder bei anderen Fällen, im Fußball kommt das ja auch oft vor, weiß ich nicht, bei irgendwelchen, keine Ahnung, der FC Köln hatte es ja, durfte ich jetzt den einen Spieler kaufen oder nicht? Verstieß das jetzt gegen irgendwelche Regeln oder nicht? Sowas entscheidet der CAS im Zweifelsfalle. Das ist dann quasi die letzte Möglichkeit, davor zu ziehen. Und die World Anti-Doping Agency hat im Prinzip gesagt, die Entscheidung der ITF, also im Prinzip der Dopinginstanz der ITF, der ITIA, die gehen wir nicht mit. Wir sagen, die WADA findet, dass quasi die Entscheidung, dass Jannik Sinner nichts falsch gemacht hat und quasi auch nicht grob fahrlässig gehandelt hat, gehen die nicht mit. Die sagen, das überzeugt uns nicht und sie möchten das halt anfechten, diese Entscheidung, und wollen darauf hinwirken, dass er, glaube ich, für mindestens ein Jahr gesperrt wird, wobei Krass. Es ihm nicht darum geht, seine Ergebnisse ihm wegzunehmen, abgesehen von den Ergebnissen, die ihm schon gestrichen wurden, also aufgrund der Erfahrung, sondern es geht ihm nur darum, dass er eben aufgrund der Tatsache, dass er in ihrer Meinung eben sich doch falsch verhalten hat oder hätte besser aufpassen müssen, diese einjährige Sperre verdient. Ob die jetzt damit Erfolg haben, das muss man mal gucken, weil das wird am Ende ein Ritt durch die Auslegung der Anti-Doping-Regeln sein, weil darauf spielen sie so ein bisschen ab, dass sie im Prinzip sagen, die Entscheidung der Tennis Integrity Agency, also der ITIA, geht quasi nicht mit den anwendbaren Regeln einher. Die sagen im Prinzip, ich vermute mal, ich übersetze das jetzt mal, dass die ITIA auf Basis der geltenden Regeln nach Meinung der WADA so nicht hätte entscheiden dürfen.
Also das ist aber auch nur ein Verständnis, kurz noch, wäre aber, also wenn die das entscheiden, das ist bindend. Also dann kann die ITIA und der Internationale Tennisverband, kann ich sagen, ist uns egal. Sondern dieser CAS und WADA, also diese Gerichtsbarkeiten, die sind bindend.
Normalerweise ist der CAS die letzte Entscheidung, es sei denn, du ziehst dann noch vor das Schweizer Bundesgericht. Ja. Aber im Prinzip ist das, was der CAS entscheidet, dann am Ende bindend. Krass,
okay. Also was ich nur sagen wollte, ich glaube, wo es der WADA so ein bisschen drum geht, das habe ich jetzt aus den Berichten rausgelesen, ist halt dieser Punkt, dass jetzt, als der Fall behandelt wurde, geurteilt wurde, okay, Jannik Sinner ist hier keine Fahrlässigkeit zu unterstellen und dass die WADA genau halt in dem Punkt sagt, nee, das sehen wir halt anders.
Genau, das ist die Basis. Sie sagen im Prinzip, dass ich weiß auch nicht, ob sie da so ein bisschen, sie schreiben auch having twice tested positive. Also ich glaube, die zielen auch schon so ein bisschen darauf ab, dass es nicht nur einmal, sondern zweimal passiert ist. Aber du hast schon recht. Unterm Strich sagen sie, man kann quasi aufgrund der Beweislage nicht behaupten, dass er nicht fahrlässig gehandelt hat. Krass.
Von daher, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das wäre natürlich eine Nummer, wenn wir jetzt vielleicht den Ausgang hätten, den wir alle gar nicht mehr erwartet hätten in diesem Fall. Weil, ich weiß nicht, Tobi, ob es dir da anders ging, aber für mich war das jetzt eigentlich wirklich so US Open, keiner hat mehr drüber gesprochen. Ich habe eigentlich auch für mich echt gedacht, da wird nichts mehr kommen.
Ja gut, auch da haben wir mit Henrike, unsere Spezialistin, was Krisenkommunikation angeht. Das ist natürlich ganz dankbar, dass nach den US Open, also gekrönt mit einem Sieg, dass dann anfängt die Zeit, ich will nicht sagen, alle Wunden zu heilen, aber in unserer heutigen Welt, wo ein Thema das nächste jagt, bist du dann natürlich erstmal dankbar, weil das ins Hintertreffen gerät und dann, wenn es keine News mehr gibt, dann gerät sowas auch auf eine gewisse Art und Weise auch schnell ins Vergessen. Gut für den Sportler, individuell gesehen, aber an für sich schlecht für die Sache. Und es bleibt eben dann, wenn man jetzt wieder drüber spricht, und sich wirklich mal losmacht von Sympathien für einen Spieler oder eine Spielerin oder sagt, Mensch, aber der spielt doch, keine Ahnung, so eine tolle Rückhand oder wie auch immer. Wenn man es wirklich mal versucht, nüchtern zu betrachten, dann war das bis dato ein sehr, finde ich, unglückliches Vorgehen. Nicht nur der Prozess als solcher, wurde ja viel drüber gesprochen, Sonderbehandlung etc., sondern letzten Endes auch, dass das Urteil, so wie es ergangen ist, hat schon mehr als nur einen leichten Beigeschmack zurückgelassen bei mir. Deswegen, ich will nicht sagen, das würde ich ihm gönnen, das nicht, ja, und wie gesagt, vollkommen losgelöst vom Namen, aber ich glaube, du musst da schon sauberer arbeiten.
Ja, aber das ist im Anti-Doping-Kampf ja ein ganz großes Problem, meiner Meinung nach, diese absolute Inkongruenz dessen, wie Entscheidungen getroffen werden, aber auch wie man diesen Prozess beschreitet. Natürlich ist es immer schwierig gerade bei Dopingverstößen. Da ist immer ein Element von, glaube ich das jetzt oder glaube ich das nicht? Weil man kann einen Sportler, eine Sportlerin natürlich nicht zu 1000% überwachen und immer dafür garantieren, dass die Erklärung jetzt zutrifft oder nicht. Da ist immer ein Element von Unsicherheit dabei. Ich glaube, damit wird man leben müssen. Aber ich finde es schon interessant, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur jetzt hier eingreift. Aber an anderen Stellen lässt die auch gerne mal Dinge durchrutschen. Also da gab es diesen Bericht zu den, ich glaube, was waren es, über 20 chinesischen Schwimmerinnen und Schwimmern, die quasi auch so, die alle positiv getestet wurden. Und wo die WADA dann quasi unter der Hand die Erklärung von China gefressen hat, wie das denn zustande kam und da sich auch so mancher gewundert hat, ob das wirklich so sein konnte, weil die Erklärung war deutlich hanebüchener als die von Sinner. Insofern ist das schon so eine Sache, wo man sich so fragt, warum greift ihr dort nicht ein oder macht ihr das dort selber so still? Und hier so, ich denke einfach, dass die WADA hier natürlich vielleicht ein einfacheres Opfer hat, ne, weil es vielleicht besser angreifbar ist, ich weiß es nicht. Aber Dopingentscheidungen sind immer schwierig, aber ich stimme dir natürlich zu, dass der Prozess, wie er so läuft, ganz egal, wie da entschieden wird oder nicht, schon beschämend schlecht war.
Im Radsport haben sie es ja geschafft, das ist total sauber. Leichtathletik auch. Also kann sich. Es geht doch, wenn man nur will.
Dominik Thiem hat mal seine Hand ins Feuer gelegt.
Ja.
Jetzt sind die Handgelenksprobleme wahrscheinlich gleich wieder größer. Naja, sprechen wir vielleicht noch über einen Punkt. Das ist eine Sache, Henrike, das hast du gerade uns auch noch mal geschickt. Ich hatte das heute Morgen auch noch gesehen. Caroline Garcia hat bekannt gegeben, ihre Saison zu beenden. Erstmal an sich, muss ich sagen, habe ich da keine Meldung in dem Sinne groß gesehen, weil ich dachte, gut, das machen natürlich viele Spielerinnen, weil sie sich irgendwie nicht mehr fit fühlen, weil vielleicht hier und da körperlich was ist. Aber sie hat ganz bewusst gesagt, das ist aus mentalen Gründen, weil ich nur noch mit Panikattacken und Angstzuständen zu kämpfen habe. Das ist so ein Punkt. Ich finde es wichtig, das hier anzusprechen, weil auch wir sind ja auch Teil des Ganzen und urteilen ganz, ganz schnell über Spielerinnen und Spieler, warum sie dies machen, warum sie das nicht machen. Ja, das finde ich, erinnert einen so ein bisschen mal wieder daran, dass man natürlich immer dran denken muss, dass da einfach am Ende Menschen auf dem Court stehen, die viele tausende Probleme mit sich rumtragen, auch wenn sie noch so viel Geld verdienen mögen.
Ja, also ich hatte das jetzt vorhin gesehen und fand es sehr interessant oder auch sehr stark, das auch mal so deutlich zu sagen, wie groß die Belastung ist. Das geht ja auch ein bisschen mit dem einher, was, glaube ich, Tobi was von Taylor Fritz erzählt hatte. Der sagte, dass diese Exhibitions halt so viel netter sind, weil du eben diese psychische Belastung auch nicht hast. Ich meine, Emil Ruusuvuori hat ja die Saison auch sehr früh beendet, weil er gesagt hat, ich muss mal weg, geistig von dem Sport. Boutique van de Sandschulp hatte das ja auch so ein bisschen, dass er gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Bock habe auf diesen Sport. Und ich glaube, es war auch eher so ein emotionales Ding. Ich denke, auch da erlebt man vielleicht auch so ein bisschen Wandel in den Sportlern. Ich meine, wir haben das ja auch mit Naomi Osaka sehr stark, dass die da auch sehr deutlich formuliert, wie das auch emotional alles zusammenhängt. Und ich glaube, vielleicht gibt es da jetzt auch mehr so eine Verschiebung, dass man da mehr hinguckt. Ich weiß es nicht, will da jetzt auch nicht zu viel reinlesen. Aber ich fand es halt ja, sehr, sehr interessant, aber auch sehr, sehr beeindruckend, das so offen zu formulieren und zu sagen, das, was ich einerseits liebe, macht mich halt auch irgendwie fertig, macht mich krank.
Ja, das ist natürlich so ein Punkt. haben wir jetzt wieder eine große Diskussion drumherum, dass wir alle näher darauf achten müssen, wahrscheinlich. Leider ist es ja immer so in Wellenbewegung, Tobi, ne? Dass wenn natürlich Spielerinnen und Spieler das selber thematisieren, dann sagen wir selber, oh Gott, ja, da müssen wir alle mehr drauf Rücksicht nehmen. Und dann vergisst man es leider ja doch auch immer schnell. Ich meine, ne, der Höhepunkt des Ganzen in Deutschland war natürlich dieser Fall Robert Enke.
Ja. Also, wenn man das alles mal unter dem, man verzeiht mir vielleicht da jetzt eine gewisse Fahrlässigkeit, aber wenn man das alles mal unter dem großen Stichwort Depression zusammenfasst, ja, wobei ich weiß ja wohl, dass es da Abstufungen gibt und, aber ich habe nochmal ganz kurz geschaut, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, beziffert den Anteil der Bevölkerung, die von Depressionen betroffen sind, mit 4,4% in der Weltbevölkerung. Jetzt kann man sagen, das ist ja gar nicht so viel. Ja, aber zurück zum Tennis, nimmt die Top 100, das heißt also aus dem Top 100 sind vier Spieler davon betroffen und bei den Damen genauso. Und wahrscheinlich sogar mehr, da wir uns hier in einem Berufsfeld oder in einem Sport befinden. Wir haben heute ein paar Mal schon drüber gesprochen, der noch ganz besondere Herausforderungen an die psychische Stabilität und umgekehrt eben wiederum einen sehr labil werden lassen kann. Also insofern ist es gar nichts Ungewöhnliches, ja, dass das vorkommt. Und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass es eben gewöhnlich im positiven Sinne wird, dass die Leute ihre Öffentlichkeit auch nutzen, um das publik zu machen. Ja, also ihre Prominenz nutzen, um es publik zu machen, dass wir damit einen besseren Umgang als Gesellschaft finden und uns, wie du es gesagt hast, dann auch immer wieder erinnern, dass egal worüber wir uns bei jemandem aufregen oder freuen, dass wir es am Ende mit Menschen zu tun haben, die alle Unterstützung benötigen, wenn sie in so eine Situation kommen und aus gutem Grund laut um Hilfe bitten. Ja. Sei es Hilfe im Sinne von, nehmt mal bitte Abstand von mir, bombardiert mich nicht mit Fragen, und. Alles, was dazugehört. Und du sagst es, also kann man nur ans Herz legen, wer sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte, lese bitte das Buch über Robert Enke. Da finde ich, kriegt man losgelöst vom Fußball, man muss da gar kein Fußballfan sein, da kriegt man ein sehr gutes Verständnis von, was sowas, was das bedeutet. Ne?
Ja, Henrike, ich glaube, bei dem Punkt können wir das Thema auch belassen. Tobi hat, glaube ich, recht. Also wahrscheinlich müsste es häufiger einfach thematisiert werden, damit es auch einfach dauerhaft Thema bleibt. Weil wir neigen ja bei allen Themen eigentlich schnell dazu, dass wenn es irgendwas Neues gibt, das andere irgendwie hinten runterfällt.
Deswegen gibt es uns ja wöchentlich.
Richtig, ein guter Punkt. Ja.
Ja,
Das stimmt.
aber nur für die Besserverdienten. Ja. Für
Ja,
alle anderen nur alle 2 Wochen. Ja.
für alle anderen nur alle 2 Wochen, genau. Nein, ich denke, da hat Tobi das gut zusammengefasst. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, das Ergebnis nicht mit dem Menschen zu verbinden. Ich glaube, das ist der größte Punkt, dass jemand, der jetzt, weiß ich nicht, eine 7 Matches in Folge verliert, kein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Sportler per se, nur weil das passiert. Ich meine, ich war gestern beim Eishockey und wie manche Fans da über die Schiris gesprochen haben, hat mich auch arg befremdet, weil ich meine, wovon reden wir hier? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass bei einer Niederlage das nicht sofort so ein Zug nach unten nimmt und man dann diesen Menschen quasi bald schon das Recht zur Existenz abspricht. Ich glaube, das ist auch das, was viele dann dauerhaft nach unten zieht, weil wir können uns sicher sein, dass die, wenn die nicht gewinnen, sich selber ihre Gedanken machen und sich selber da auch kritisieren. Da müssen wir dann nicht noch draufschlagen. Natürlich kann man das analysieren, aber das muss man halt von der Person meiner Meinung nach trennen.
Ja, absolut. Haben wir noch ein Thema, was wir ansprechen müssen? Sonst, ja, auch wenn es natürlich nicht...
Fette Themen heute.
Große. Ja, ich glaube, genau. Das war, glaube ich, relativ rund. Und ja, hinten raus quasi noch mal der mahnende Zeigefinger. Das kennt ihr ja auch ein bisschen von uns. Aber in der nächsten Woche werden wir wahrscheinlich schon wieder viele neue Geschichten haben. Und ja, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben zu den Themen, die wir hier besprochen haben. Oder auch, wenn ihr Themen habt, ja, die ihr besprechen haben möchtet hier bei uns. Schreibt uns gerne kontakt@tennisproleten.de oder die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten, Instagram, Twitter, Facebook etc. Wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten und wir verbleiben einfach so, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, macht's gut und tschüss.